Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen heute bei den Daily Meditations für Samstag, den 20. März. Die Endzeitrede von Jesus liegt definitiv hinter uns. Ja. Und damit geht die Zeit von Jesus im Tempel zu Ende. Eine Lehrzeit. Und wie geht's jetzt weiter? Naja, wir steuern definitiv auf die Passionszeit zu. Was kommt da nochmal genau? Ach was, ich lese es einfach vor, dann wissen wir Bescheid. Lukas 22, 1 bis 6 aus der Basisbibel. Es war kurz vor dem Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest genannt wurde. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde. Er war einer aus dem Kreis der 12. Judas ging zu den führenden Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache. Er besprach mit ihnen, wie er ihnen Jesus ausliefern konnte. Sie waren hoch erfreut und vereinbarten, ihm Geld dafür zu geben. Judas war einverstanden. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihnen Jesus auszuliefern. Das Volk sollte nichts davon bemerken. Jo, es spitzt sich so langsam zu und das letzte Abendmahl steht am Horizont oder wir steuern drauf zu. Ja, und es wird natürlich auch in der Basisbibel Passa genannt. Und dazu eine kleine, aber notwendige Anmerkung zur Bezeichnung. Wir evangelischen Christen deutscher Sprache, wir sprechen wegen der Luther-Übersetzung von Passa. Bis heute. Ökumenisch hat sich bei uns das Pascha durchgesetzt. Die Juden sprechen vom Pesach. Und da es ein jüdisches Fest war und auch noch ist, spreche ich, wenn ich dran denke, vom Pesach. Lukas führt uns an dies jüdische Fest heran und er liefert uns zwei Namen: Pesach und Matzot. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Beide Feste, Matzot und Pesach, liegen dicht beieinander und werden natürlich auch dicht beieinander gefeiert im Frühling. Sie erinnern an die Befreiung der Hebräer aus der ägyptischen Sklaverei unter der Führung Moses. Während der 8 Tage, die das Fest dauert, wird nur schnelles Brot aus Wasser und Mehl gegessen, das ohne Hefe, also ohne Wartezeit, zubereitet wird. Die biblischen Texte sprechen von einem schnellen Aufbruch aus Ägypten, der keine Zeit ließ, um Proviant vorzubereiten und Brot zu backen. Gesäuerte oder gärende Lebensmittel kommen während des Festes nicht auf den Tisch. Daher wird Pesach auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Und das Fest beginnt mit dem Sederabend. Seder bedeutet Ordnung. Denn dieser Abend hat einen festen Ablauf. Gemeinsam wird die Pessach-Geschichte reihum gelesen. Dabei soll die Geschichte des Auszugs aus Ägypten so nachempfunden werden, als wäre man selbst dabei gewesen. Vergegenwärtigung. Man holt das Ereignis in die Gegenwart. Erinnerung bedeutet, ich gehe zu dem Ereignis zurück in die Vergangenheit. Ja, und vor dem Fest ist die Entscheidung der Toragelehrten und Hohenpriester klar. Jesus muss weg. Warum will man Jesus nochmal umbringen? Es entzündete sich an seinem Tempelfrevel. Jesus sabotierte den Tempelbetrieb, das Herzstück des jüdischen Glaubens. Auf Tempelfrevel steht die Todesstrafe. Aber die Schriftgelehrten und Hohenpriester scheuen die offene Konfrontation mit Jesus. Warum? Naja, die Situation ist hochexplosiv. Zum Pessachfest platzt Jerusalem aus allen Nähten. Festpilger. Und natürlich kontrolliert Rom den Tempel, ja die ganze Stadt. So wird die Militärpräsenz erhöht. Pontius Pilatus residiert in Jerusalem. Zur Sicherheit. Die politische Lage ist gefährlich. Sie könnte blitzschnell kippen und instabil werden. Aufruhr könnte den geringen Freiraum der Juden jederzeit in Gefahr bringen. Wer kann eine aufgeheizte Masse kontrollieren? Daher haben sie Angst vor dem Volk. Aber sie dürfen weder jemanden zum Tode verurteilen, noch dürfen sie ein Todesurteil umsetzen. Wie geht es weiter? Der Judas, genau, er ist bereit, Jesus auszuliefern. Will er ihn verraten? So deuten die Gute-Nachricht-Bibel und die Neue Genfer Übersetzung Vers 6. Man muss es aber nicht so übersetzen. Die Basisbibel tut es nicht. Es steht ausliefern oder hingeben da. Und nur zur Erinnerung, von Jesus selbst heißt es, dass er sich hingegeben hat. Und auch, dass Gott ihn hingegeben hat. Und nun, hier ist Judas bereit, Jesus hinzugeben, auszuliefern. Ausliefern in dem Kontext, so wie Lukas das schildert, das klingt schlimm. Und außerdem ist es für Lukas unerklärlich. Das Unerklärbare wird von ihm ja ein wenig nachvollziehbarer gemacht. Der Satan fuhr ein in Judas, so schreibt er. Und damit liefert uns Lukas eine Erklärung. Matthäus und Markus kommen ohne diesen Erklärungsversuch aus. Auch das nehme ich auf. Für Lukas ist wichtig zu zeigen, dass da nicht nur ein Jesus-Schüler, ich sag mal, querschießt, also ein Mensch. Er sieht die Finsternis am Werk, die gottfeindliche Finsternis. Deshalb wird es später auch finster werden. Und deshalb hat das alles auch mit der personifizierten Finsternis zu tun, mit dem Satan, dem Gegenspieler Gottes. Aber wie gesagt, Matthäus und Markus kommen ohne den Teufel aus. Schauen wir uns Judas genauer an. Er war einer der 12 Jesus-Schüler. Mit seinem Beinamen Iskariot wird er klar identifiziert. Ja, wobei die Bedeutung von Iskariot aber gar nicht so klar ist. Vielleicht steckt eine Ortsangabe dahinter, aus Kiriot in Judäa. Vielleicht ist es auch eine Anspielung auf Sikaria. Das war eine gewalttätige, antirömische Bewegung, die auch vor Mordtaten an ihren innenpolitischen Gegnern nicht zurückschreckte. Über die Tat des Judas und seine Motivation kann man viel lesen. Wer ehrlich ist, schreibt, der erste und der letzte Satz muss an dieser Stelle heißen, wir wissen nichts. Den habe ich gefunden im wissenschaftlichen Bibellexikon der Stuttgarter Bibelgesellschaft im Internet. Eine Fundgrube für, ja, theologische Inhalte. Aber wir können doch ein wenig sagen, was wir wissen, aus dem Text heraus. Judas sucht den Kontakt zu den Gegnern von Jesus, den offensichtlichen Gegnern. Lukas spricht dabei von Hauptleuten, und auf die ist nur er gekommen. Wahrscheinlich denkt er an die Hauptleute der Tempelwache. Aber angeblich gab es da nur einen Hauptmann. Ich sag mal egal, weder Lukas noch seine Ersthörer haben davon groß Ahnung. Irgendwie passt es besser, wenn mehrere leitende Militärs dabei sind. Wie auch immer, klar wird, Judas ist verantwortlich. Er ist initiativ. Und dann vereinbart man die Auslieferung und Geld. Und es wird ausdrücklich gesagt, Judas stimmte zu. Deshalb suchte er nach einer günstigen Gelegenheit abseits der Masse. Beim Stichwort Silbergeld hast du vielleicht eine Zahl im Kopf. Na sicher. Die hast du aber nicht von Lukas. Die hat dir Matthäus zugeflüstert. Nur er spricht von 30 Silberlingen. Hat er das aus der Historie oder aus Sacharja 11, Vers 12? Für Lukas spielt das keine Rolle. Er nennt keine Summe. Dass er dafür Geld nimmt, das ist ihm allerdings auch wichtig, denn das lässt den Judas als käuflich erscheinen. Und das passt zum Bild, das Lukas von Judas hat und wahrscheinlich auch zeichnen will. Und für mich klingt das alles nicht gut und das fühlt sich auch nicht gut an. Und ich frage mich dennoch, warum handelt Judas so? Vielleicht will er, dass das Reich Gottes endlich losgeht. Vielleicht meint er, dass die Auslieferung von Jesus dazu führen könnte, dass das Reich Gottes sich dann endlich zeigen muss. Aber ich weiß es nicht. Lassen wir es offen. Denn mit dem Judas sind wir ja noch gar nicht fertig. Er ist einer der 12, einer von uns. Und es kommen noch einige Texte mit ihm. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Es gibt ein feines Buch, genau genommen sogar zwei. Der eine Titel lautet Judas der Freund, der andere fällt mir gerade nicht ein, ist jeweils von dem gleichen Verfasser, einem Jesuiten. Da wird Bezug genommen auf einen Säulenkopf in der Basilika von Vézelay. Da sieht man Jesus als guten Hirten einen Toten tragen, den Judas. Klingt spannend, jawohl. Lassen wir also einige Fragen rund um den Auslieferer Judas ruhig offen. Kommen wir am Ende des Textes lieber zu uns. Ich möchte beten mit einem Text, den ich euch vorlese. Herr, lehre mich schweigen. In mir ist so viel Lärm. Meine Gedanken sind so verwirrt von der Unruhe des Tages. Bilder bedrängen mich, Nachrichten, Meinungen, Auseinandersetzungen, Erlebnisse und Wünsche. Sie fordern mich, sie ergreifen mich, sie zerstreuen meine Kräfte. Herr, lehre mich Abstand gewinnen von mir selbst und von Dingen, die nur wichtig scheinen. Herr, gib mir Kraft zur Konzentration. Ich schließe meine Augen. Ich atme die Stille in mich hinein. Ich gehe weit von mir weg. In deinem Schweigen finde ich mich wieder. Dort bin ich dein. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch und dazu seinen Shalom.